Wichtig ist allerdings, dass der Ausbau von Erneuerbaren in Zukunft systemdienlich zu erfolgen hat. Energie muss dort zugebaut werden, wo sie benötigt und abtransportiert werden kann. Wir dürfen den Verbrauchern und der nächsten Generation keine unnötigen Systemkosten in Milliardenhöhe mehr zumuten. Und deswegen machen wir das jetzt anders.
Wirtschaftsministerin Katharina Reiche will beim Ausbau der erneuerbaren Energien künftig einiges anders machen. Das hat sie in diesem Statement vor 2 Wochen schon angekündigt, aber auch diese Woche in einem Gastbeitrag in der FAZ, den wir uns gleich näher anschauen. Ob diese geplanten Änderungen auch eine Verbesserung bringen, ist allerdings fraglich. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update, dem Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der TAZ. Wir sprechen jede Woche über die 3 wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Ich bin Jonas Waag von der TAZ und ich spreche heute mit Verena Kern von Klimareporter. Hallo Verena.
Hallo, ihr hört die Folge vom 10. April 2026 und das sind heute unsere 3 Themen. Zuerst sprechen wir über die Energiepolitik von Wirtschaftsministerin Katharina Reiche. Dann geht's darum, dass es in Deutschland immer noch keine Pflicht gibt, Gebäude gegen Elementarschäden zu versichern. Die NGO Urgewalt hat dazu nun einen Vorschlag vorgelegt, der sich von den Vorstellungen der Versicherungsbranche sehr stark unterscheidet. Ja, und zum Schluss berichten wir über eine neue Studie, die zeigt, dass es in Zukunft häufiger zu kombinierten Hitze- und Dürre-Extremen kommen wird.
Zuerst sprechen wir über Katharina Reiche, die Bundeswirtschaftsministerin. Die hat ja gerade einen ziemlich schweren Job, denn als Wirtschaftsministerin ist sie auch für Energie zuständig. Und dank der Schließung der Straße von Hormuz infolge des Irankriegs ist fossile Energie gerade ziemlich teuer. Da könnte man im Krisenmodus alle auf die Energiewende einschwören, auf den raschen Ausbau von Erneuerbaren und die schnelle Elektrifizierung von Straßenverkehr und Heizung. Reiche macht es aber nicht. Stattdessen stellt sie die europäischen Klimaziele in Frage und schreibt einen Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in dem sie vor den Kosten eines schnellen erneuerbaren Ausbaus warnt.
Ja, in der FAZ schreibt Reiche Folgendes. Wir zitieren das mal ausführlich. Sie sagt, sie schreibt, wir erleben eine der schwersten Energiekrisen der Geschichte. Seit Beginn des Irankriegs und der Schließung der Straße von Hormuz sind die Preise für Öl, Flüssiggas und Diesel in empfindliche Höhen geschnellt. Viele fordern deshalb den sofortigen Ausstieg aus Öl und Gas. Man müsse nur Wind- und Solarenergie schneller ausbauen und die Sache wäre gelöst. Nun, so schreibt Reiche, so einfach ist das nicht.
Dann listet sie auf, dass die Strompreise in Deutschland explodieren würden, dass der Anteil Erneuerbarer am Gesamtenergieverbrauch nur bei knapp 1/5 liege und dass die Kosten fürs erneuerbare Energiesystem bei 36 Milliarden Euro pro Jahr stünden.
Das meiste, was Reiche schreibt, das ist nicht völlig falsch, aber es ist eben irreführend. Malte Kreuzfeld, Energiejournalist bei Table Media, der weist zum Beispiel darauf hin, dass Reiche die, Zitat, explodierenden Strompreise mit dem aktuellen Haushaltsstrompreis von 37 Cent pro Kilowattstunde begründet. Die Zahl ist zwar richtig, aber ja, explodiert ist da gar nichts. 37 Cent sind nur 25% mehr als vor 10 Jahren. Der Strompreis ist also weniger stark gestiegen als die Inflation insgesamt. Laut dem Energielobbyverband BDEW lag der Strompreis für kleine und mittlere Industriebetriebe zuletzt sogar so niedrig wie seit 2016 nicht mehr.
Beim Gesamtenergieverbrauch, da sieht's ähnlich aus. Da haben Erneuerbare tatsächlich einen Anteil von 20,8%, also 1/5, wie Reiche schreibt. Aber das ist der Primärenergieverbrauch. Da ist also mit einberechnet, wie viel Energie beim Verbrennen von fossilen Brennstoffen in Kraftwerken oder Autos, also Verbrennermotoren, als Abwärme verloren geht. Diese verschwendete Energie müsse also gar nicht durch Erneuerbare ersetzt werden, schreibt Malte Kreuzfeld. Man muss deswegen gar nicht den Anteil Erneuerbarer am Energieverbrauch verfünffachen, wie es das 1/5 Primärenergieverbrauch nahelegt, sondern fährt 2,5-fachen. Zitat Kreuzfeld. Ebenfalls noch eine große Aufgabe, aber eben eine nur halb so große, wie Reiche impliziert.
Und dann sollten wir noch diese 36 Milliarden Euro anschauen, die laut Reiche wegen des Ausbaus der Erneuerbaren ins Stromsystem gesteckt werden müssen. Bis 2035, schreibt sie, seien es sogar 90 Milliarden Euro pro Jahr. Dass Reiche den Ausbau der Erneuerbaren bremsen will, haben wir ja schon berichtet. Die hohen Systemkosten dienen ihr dafür als Begründung. Aber der Kontext dafür ist auch wichtig. Aktuell geben wir jedes Jahr ungefähr 80 Milliarden Euro aus, um fossile Brennstoffe zu importieren. Und 2022, als wegen des Ukraine-Kriegs diese Energiekrise losging, da war diese Zahl sogar fast doppelt so hoch. Also je mehr von unserem Energiebedarf wir aus Erneuerbaren decken können, desto kleiner werden diese Einkaufskosten. Dazu kommen natürlich auch noch die vermiedenen Schäden infolge von Naturkatastrophen, Hitzewellen und so weiter, die allesamt durch die Erderhitzung häufiger und heftiger werden. Also durch mehr Klimaschutz und weniger Erderhitzung weniger häufig und heftig.
Reiche schreibt in ihrem Gastbeitrag übrigens, dass sie hinter der Energiewende steht. Die Lösungen, die sie anbietet, sind aber natürlich fossiles Erdgas und Innovationen, übersetzt riskante Hoffnungen in zukünftige Technologien wie Kernfusion und CO2-Abscheidung im großen Stil, statt Vertrauen in bereits existierende Technologien, also Stromspeicher, Solar- und Windkraft.
Dass Reiche hinter der Energiewende steht, das sollte man ihr zumindest nicht vorbehaltlos glauben, denn während sie öffentlich auch schon mehrmals gesagt hat, dass sie hinter den deutschen und europäischen Klimazielen steht, wie es CDU, CSU und SPD auch im Koalitionsvertrag vereinbart haben, klingt das andernorts ganz anders. Auf der Energiekonferenz in Texas, wo hauptsächlich fossile Konzerne zusammenkommen, da hat sie Ende März gesagt, in Bezug auf das EU-Klimaziel müsse es akzeptiert werden, Zitat, dass bis 2050 vielleicht noch eine Lücke von 5 oder 10% bestehen könnte. Wir müssen wieder flexibler werden, hat sie gesagt, uns nicht nur mit 100%igen Lösungen zufrieden geben. So berichtet es das Nachrichtenportal Politico.
Die EU hat sich ja aber gesetzlich dazu verpflichtet, bis 2050 klimaneutral zu sein, also nur so viel CO2 auszustoßen, wie auch gebunden wird. Eine Lücke von etwa 5 oder 10%, die widerspricht dem. Das scheint auch das Bundeswirtschaftsministerium zu wissen, denn die weigern sich zu bestätigen, dass Reiche das gesagt hat. Der Berichterstattung widersprechen will das Ministerium aber auch nicht. Politico bleibt jedenfalls dabei, dass ihr Reporter Reiches Aussagen gehört hat und die Nachrichtenagentur AFP bestätigt das. Im Übrigen hat Reiche Form. Schon im Sommer 2025 zweifelte sie ja an, dass das deutsche Ziel der Klimaneutralität 2045 erreichbar ist.
Wir kommen zu unserem zweiten Thema. Die Erderhitzung macht Überschwemmungen, Stürme, Sturmfluten, Hochwasser und so weiter heftiger und wahrscheinlicher. Das haben wir schon oft gesagt und man kann es wirklich nicht oft genug sagen. Und die Konsequenz sind ja Tote und Verletzte nach solchen Katastrophen, aber auch immer größere Schäden an Häusern. Wer dafür bezahlt, das ist eine der großen Gerechtigkeitsfragen der Klimakrise. Deswegen begleiten wir dieses Thema hier im Klima-Update recht eng, wie die Debatte dazu läuft. Dieses Jahr will das Bundesjustizministerium nämlich einen Gesetzentwurf vorlegen für eine sogenannte Elementarschadenversicherung, die genau solche Naturkatastrophen abdecken soll.
Einen neuen Vorschlag, wie so ein Gesetz aussehen könnte, hat diese Woche die Umweltschutzorganisation Urgewalt gemacht, mit D zum Schluss, also wie Urwald. Kern des Vorschlags ist es, dass eine Elementarschadensversicherung eine Pflichtversicherung ist, also dass HauseigentümerInnen sie abschließen müssen. Vorbild dafür ist Frankreich. Dort gibt es eine solche Pflichtversicherung schon. Das kostet laut Urgewalt die FranzosInnen bzw. die HausbesitzerInnen unter ihnen 42 Euro im Jahr zusätzlich zur normalen Gebäudeversicherung. Die deckt in der Regel nur Feuer und Sturm ab, nicht Überschwemmung und Hochwasser. Hierzulande kostet eine Elementarschadensversicherung derzeit zwischen 60 und 1.000 Euro. Das ist vielen zu teuer. Nur 57% der Wohngebäude verfügen deshalb über finanziellen Schutz gegen Extremwetterschäden. Das heißt aber nicht unbedingt, dass diese HauseigentümerInnen im Katastrophenfall nicht entschädigt werden. Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal legte der Bund einen Hilfsfonds mit 30 Milliarden Euro auf, zum Beispiel.
Im Detail funktioniert das französische Modell so. Die Basisverträge für Wohngebäude und Autoversicherungen enthalten automatisch den Schutz gegen Extremwetterschäden. Die privaten Versicherer können diese Risiken günstig bei einem staatlichen Rückversicherer abdecken. Beide teilen sich die Kosten der Schadensregulierung. Sollten die Reserven erschöpft sein, springt der Staat vollständig ein. Aus den zusätzlichen Prämien lassen sich außerdem Präventionsmaßnahmen finanzieren, zum Beispiel Gefährdungsanalysen, der Bau von Deichen oder auch die Umsiedlung von Gebäuden.
Der Konkurrenzvorschlag kommt vom Gesamtverband der Versicherer GdV, also von der Lobbyorganisation der Versicherungsunternehmen. Deren Idee unterscheidet sich an zwei zentralen Stellen vom französischen Modell. Der GdV will keine Pflichtversicherung, sondern eine Opt-out-Lösung, also dass HausbesitzerInnen zwar standardmäßig eine Elementarschadenversicherung angeboten wird, sie sich aber dagegen entscheiden können. Das heißt, findige VersicherungsvertreterInnen könnten diesen Opt-out empfehlen. Damit wären die Versicherer aus der Bedouille, weil sie müssen dann eben die relativ wahrscheinlich eintretenden Schäden nicht bezahlen.
Versicherungen für die etwa 400.000 Gebäude in Hochrisikolagen sollen außerdem nach den Vorstellungen der GdV in einem eigenen Topf namens Elementare gebündelt werden. Das wäre ein privates, kein staatliches Unternehmen wie von Urgewalt vorgeschlagen. Die Kosten für die Versicherungen dieser Häuser würden von Elementare begrenzt und die Lücke zur eigentlich risikogerechten Prämie auf alle anderen Versicherten verteilt. Der Staat soll nur einspringen, wenn eine Naturkatastrophe Schäden von mehr als 30 Milliarden Euro verursacht. Sturmfluten und Meereshochwasser an Flussmündungen, die sind im GdV-Vorschlag sogar ausgeschlossen, obwohl das gerade an der Nordsee die größte Klimagefahr ist.
Das Bundesjustizministerium lässt sich nicht in die Karten gucken, welchen Vorschlag es überzeugender findet. Die Arbeiten am Gesetzentwurf seien noch nicht abgeschlossen, heißt es dort. Im Koalitionsvertrag steht, dass alle Gebäudeversicherungen so schnell wie möglich den Schutz gegen Extremwetterschäden enthalten sollten. Den Opt-out-Vorschlag, also Richtung GdV statt Richtung Urgewalt, wolle man aber prüfen. Die Regierungen der Bundesländer haben aber schon mehrfach gesagt, dass sie für eine Pflichtversicherung sind.
Wir kommen zu unserem nächsten und letzten Thema, und da geht's ebenfalls um Extremwetterereignisse, die durch den Klimawandel häufiger und verstärkt auftreten, und zwar Hitze und Dürre. Diese Extreme können einzeln auftreten, aber sie können auch zusammen auftreten, also als kombinierte Hitze-Dürre-Ereignisse. Und zu diesen Hot-Dry-Extremes, also Hitze-Dürre-Extremen, gibt's nun eine neue Studie vom Alfred-Wegener-Institut. Und die Studie zeigt, dass die Kombination aus beiden Extremen künftig deutlich häufiger und mit größerer Intensität auftreten wird. Ja, und dass vor allem Länder betroffen sein werden, die vergleichsweise wenig zum Klimawandel beigetragen haben.
Um es nochmal ganz klar zu sagen, beide Extreme, Hitze und Dürre, können für sich genommen große Schäden anrichten. Etwa Ernteeinbußen in der Landwirtschaft, Produktionsausfälle in der Industrie, akute Wasserknappheit, Hunger und so weiter. Aber wenn beide Extreme zusammenkommen, ist das noch gravierender. Und es geht über die Gesamtauswirkungen der einzelnen Ereignisse hinaus, formulieren es die ForscherInnen. Und das liegt ja auch auf der Hand, wenn zu extrem hohen Temperaturen auch noch Niederschlagsmangel kommt oder umgekehrt, dann ist das schlimmer und gefährlicher, als wenn nur eins davon auftritt.
Da schauen wir uns mal die Ergebnisse der Studie an. Die Forschenden haben, vereinfacht gesagt, ausgerechnet, was bis zum Ende des Jahrhunderts zu erwarten sein kann, je nachdem, wie sich die globale Temperatur bis dahin entwickeln wird. Sie ist nämlich der Haupttreiber für das Auftreten der Extreme und auch das kombinierte Auftreten der Extreme. Wenn wir bei 2,7 Grad Erwärmung landen, Ende des Jahrhunderts, wonach es im Moment ja aussieht, dann werden 2,6 Milliarden Menschen oder 28% der Weltbevölkerung häufigeren und schwereren Hitzedürrebedingungen ausgesetzt sein.
Das wäre 2,4 mal mehr als heute, was die Häufigkeit dieser Hitzedürre-Extreme betrifft. Also mehr als eine Verdopplung. Und diese Extreme würden auch länger dauern, nämlich 2,7 mal länger als heute. Da sind wir schon fast im Bereich einer Verdreifachung. Noch gravierender sieht es aus, wenn die Erderwärmung noch stärker ausfällt. Wenn wir bis zum Ende des Jahrhunderts bei 3,6 Grad landen, dann wären sogar 40% der Weltbevölkerung betroffen. Und bei einer Erwärmung von 4,4 Grad wäre es mehr als die Hälfte, nämlich 53%.
Die Studie ist jetzt nicht die erste, die sich diese Hitze-Dürre-Extreme anschaut und zu dem Ergebnis kommt, dass sie mit zunehmender Erderwärmung häufiger und intensiver werden. Aber sie arbeitet stärker raus, was zu erwarten ist und welche Länder besonders betroffen sind. Und es sind, wenig überraschend, vor allem Länder in tropischen und subtropischen Breitengraden. Dort kann laut Studie auch schon eine relativ geringe Erwärmung die Wahrscheinlichkeit von Extremereignissen erheblich verschieben.
Und besonders betroffen sind auch Länder mit niedrigem Einkommen, die relativ wenig zu den globalen Emissionen beitragen. Sie sind einem unverhältnismäßig hohen Risiko ausgesetzt und haben nur begrenzte Möglichkeiten zur Anpassung, was die Risiken zusätzlich verschärfen kann. Als Hotspots nennt die Studie Mittel- und Südamerika, Afrika und Südasien, aber auch Südeuropa.
Und damit sind wir am Schluss unserer Folge angelangt. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns gerne und lasst uns gerne Bewertungen und Feedback da. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de.
Und zum Schluss möchten wir uns noch bei denjenigen bedanken, die unsere Arbeit durch eine Spende ermöglichen. In der vergangenen Woche waren das Martin Oberfell, Thomas Runge und Barbara Roy.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.